Ich würde gerne noch kurz mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du wirkst. Ich danke dir, dass du in Wort wirkst, in Poesie wirkst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was dein Wille für unser Leben ist. Dass du zeigst, was es bedeutet, gesandt in die Welt zu sein, wie wir es gerade schon angedeutet bekommen haben. Herr, und dass du uns zeigst, was für jeden Einzelnen von uns dran ist. Und dass du uns das auch gleich aus deinem Wort offenbarst. Amen. Mal so eine Frage in die Runde, also ihr müsst nicht antworten, aber es ist einfach mal so gestellt. Was ist eigentlich deine witzigste Geschichte oder sagen wir mal wildeste Geschichte, die du mit Paketen erlebt hast? Also es ist, denke ich, eine ganz interessante Frage, weil wenn man sich darüber unterhält, erfährt man schon wirklich die wildesten Stories, wie irgendwie irgendwas mal schiefgegangen ist und Leute schon Trips durch die halbe Welt gefühlt machen mussten, um irgendwie an ihr Paket zu kommen. Ich muss sagen, ich habe persönlich jetzt noch nicht die allerspektakulärsten Sachen erlebt. Aber trotzdem, wenn ich mich so erinnere, bei mir in der Heimat beispielsweise gab es einen Hermesboten, der hatte immer die coole Idee, dass ein super Ort, um ein Paket abzulegen, wenn niemand da ist, ja die Papiertonne sei. Ich meine, es ergibt ja auch irgendwo Sinn, weil wenn niemand da ist und das Paket nicht geklaut werden soll, na, wer schaut denn schon in der Papiertonne nach? Doof ist halt, wenn das Paket ein iPhone ist und man halt im Urlaub oder so. Wir haben es noch rechtzeitig rausholen können. Aber man merkt, bei so einer Paketsendung, da kann schon ganz schön viel schiefgehen, wie wir es gehört haben. Es kann schon ganz schön viel versanden. Und das ist natürlich super interessant, weil ja, wir haben irgendwie so Parallelen zu Postboten als Christen. Wir sind gesandt in die Welt, wie es auch unsere vierte EC-Dimension sagt. Und irgendwo sind wir ja auch vielleicht selbst Postboten mit dem Evangelium im Gepäck, was wir in die Briefkästen der Menschen abliefern wollen. Und wir wollen uns heute mal einen Text dazu anschauen, weil das ist ja schon eine große Aufgabe, gesandt in die Welt sein. Was kann denn das bedeuten? Weil die Welt ist ja jetzt auch nicht unbedingt klein. Ne? Genau, und zwar wollen wir, wer möchte, kann gern aufschlagen, mal in die Bibel schauen. Und zwar Jeremia, Kapitel 29, Vers 4 bis 7. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem habe wegführen lassen. Also, Gott spricht. Wie genau spricht Gott? Wenn wir uns die Kapitel davor anschauen, durch einen Brief. Ja, witzig, passt ja. Und an wen spricht er? An wen ist es adressiert? An die Weggeführten von Jerusalem nach Babel. Wer sind denn jetzt diese Weggeführten? Und da können wir uns mal kurz den historischen Kontext anschauen. Und zwar befinden wir uns 597 nach Christus, zu einer Zeit, als das babylonische Großreich so langsam am sich weiter ausbreiten war, beziehungsweise am Erobern war. Und eben nach einer langen Zeit des Krieges mit dem Südreich Juda, beziehungsweise mit Jerusalem. Und ja, letztendlich wurde Juda eingenommen, beziehungsweise besiegt. Und eine gängige Praxis, mindestens damals von Großmächten, ergibt auch Sinn, war, wenn man ein Land erobert hat, das einfach nicht nur so liegen zu lassen, sondern die wertvollsten Dinge dieses Landes zu verschleppen ins eigene Land beziehungsweise in die eigene Hauptstadt. Das können Reichtümer sein, natürlich alle möglichen Schätze, aber die wertvollsten Sachen waren tatsächlich eben auch Menschen. Und zwar wurde die, sagen wir mal, die Elite des Landes, der König, die Führer, die Leute, die es geleitet haben, die Gelehrten, die Priester, all die wurden verschleppt ins Exil nach Babylon. Und Juda lag so ein bisschen, brach da ohne Leitung. Danke, Flo, für diese Animation. Das hat sehr viel Sinn ergeben, weil dadurch konnte man gut verhindern, dass eben Aufstände entstehen, weil ein Land, was keine Führung mehr hat, da ist es auch viel, viel schwieriger, irgendwie Widerstand aufzubauen. Und gleichzeitig hat er natürlich der König Nebukadnezar, der zu dieser Zeit in Babylon eben regiert hat, hatte dadurch auch einen riesen Profit aus dem, zum einen dem Schatz und zum anderen aber aus dem Wissen und der ganzen Weisheit aus den Menschen, die er eben dort mit weggeführt hat. Also die Führung Judas sozusagen wurde weggeführt ins Exil. Wir können uns jetzt mal vorstellen, wie es so ist, im Exil zu sein. Man ist irgendwo zwangsbeurlaubt, man ist an einem Ort, an dem es vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber ohne die Möglichkeit, wieder zurückzukehren. Ich erinnere mich tatsächlich noch, ganz leise an eine Zeit, in der ich als Kind mal umgezogen bin. Nämlich haben meine Eltern ein Haus gebaut und wir sind in den Nachbarort umgezogen. Und ich erinnere mich noch, ich glaube im Treppenhaus oder so saß ich und wir haben irgendwie irgendwas geredet, war ja auch viel, man erinnert sich nicht mehr an viel, aber ich erinnere mich noch daran, dass ich meinte, eigentlich würde ich schon gern wieder zurückziehen. Also das wunderschöne Haus, was wir jetzt haben, wo ich super gern bin, im Vergleich zu dieser Mietwohnung war mir irgendwie nicht so lieb, weil es fühlte sich fremd an. Also es fühlte sich nicht an wie zu Hause. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass es den Menschen in Babylon, beziehungsweise den Judäern in Babylon, relativ ähnlich ging. Nämlich mit dieser Frage, nett hier, aber wann geht's denn eigentlich zurück? Und dementsprechend ist es relativ logisch, dass zu dieser Zeit gewisse Propheten aufkamen, die dann eben geweissagt haben, ja, Leute, 2 Jahre noch nur noch, dann passiert's. Nebukadnezar, der verliert all seine Macht und Babylon geht unter und all die Reichtümer, die kommen wieder zurück nach Jerusalem und all die Weggeführten, die werden auch zurückkehren, es wird alles gut. Leute, macht euch schon mal bereit, bald geht's los. Lasst euch nicht hier irgendwie auf dieses Land ein, werdet nicht sesshaft, weil ihr werdet bald wieder wegkommen. Was die Leute logischerweise gefreut hat in ihrer Sehnsucht. Und in genau diese Situation spricht Gott durch Jeremia mit Hilfe eines Briefes hinein. Und übermittelt ihnen Folgendes.
Wir lesen aus Jeremia 29, Vers 5 bis Vers 7. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch auch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden.
Ich würde mal sehr stark vermuten, dass das eine Botschaft war, die den Menschen, den Judäern in Babylon, nicht unbedingt gefallen hat. Denn die in voller Hoffnung, irgendwie möglichst bald wieder zurückzukehren, bekommen eine Nachricht von dem richtigen Propheten, den Gott gesandt hat, und dem Gott sinngemäß spricht, nein, es wird noch eine ganze Weile dauern und stellt euch nicht darauf ein, dass es bald wieder losgeht. Nee, vielmehr richtet euch hier ein, baut Häuser, vermehrt euch, pflanzt Gärten. Mit anderen Worten könnte man eigentlich auch sagen, viele von euch werden nicht mehr zurückkehren. Für die wird es hier enden, beziehungsweise die werden hier in Babylon sterben. Und das ist, denke ich, eine ziemlich harte Botschaft für diese Menschen gewesen, aus der wir vielleicht ein bisschen etwas mitnehmen können. Wo ich gern zum ersten Punkt hinkommen würde. Lebe dort, wo du hingestellt bist. Baut Häuser, pflanzt Gärten. Das Problem war nämlich, und der Grund, warum es richtig wichtig war, dass Gott das sozusagen klargestellt hat, was eigentlich sein Plan ist, die Israeliten, die dort in Babylon waren, die haben sich da komplett einmal aus der Affäre gezogen und rausgehalten. Die haben sich abgekapselt und nach dem Motto, wir gehören ja eh nicht her und es wird doch eh hoffentlich bald zurückgehen, also warum sollten wir uns hier irgendwie einrichten, was sollten wir hier irgendwie Gutes bewirken wollen, wir können uns eigentlich auch schön hier raushalten. Wo ist denn mein Faden? Ja, und ich glaube, wenn wir uns selbst mal kritisch hinterfragen, haben wir auch manchmal eine gewisse Exilsmentalität sozusagen, dass wir irgendwie an einem Ort sind und irgendwie stehen wir da so mit einem Bein, aber mit dem anderen Bein sind wir vielleicht noch irgendwie woanders. Vielleicht sind wir nie so richtig reingetreten, vielleicht wollen wir das auch nie. Ich mache mal konkrete Beispiele. Und zwar Wir leben hier als Christen in der Stadt Leipzig, wo wir definitiv auch mit manchmal Lebensstilen konfrontiert sind oder extremeren politischen Einstellungen, die mit unserem Glauben wahrscheinlich nicht unbedingt so konform gehen. Und es ist vielleicht eine nicht unverständliche Reaktion, in die wir manchmal fallen, so ein bisschen abzukapseln. So. Man lebt so in seiner heilen christlichen Welt, hat seinen christlichen Freundeskreis und 3-4 Mal die Woche ist man halt im Gemeindegebäude, bringt sich da ein und Zeit, die man mit Menschen verbringt, die das Evangelium eigentlich am meisten bräuchten, also dafür ist ja dann keine Zeit mehr. Und dass man irgendwie so immer so an den Orten, wo man hingestellt ist, Menschen, die einem Gott aufs Herz gelegt hat, die das, die frohe Botschaft hören müssten, die Menschen bräuchten, die sich in sie investieren, die ihnen Hoffnung geben, dass man da nie so richtig ankommt, weil man irgendwie, der sich so ein bisschen in seine heile christliche Welt zurückzieht. Zumindest kenne ich es von mir sehr, sehr gut. Und ein zweiter Gedanke, das ist vielleicht gerade von uns jungen Leuten so das Thema, man zieht hier nach Leipzig, es ist eine neue Stadt und ja, aber gleichzeitig hat man ja irgendwie noch seine Heimat und da sind auch noch die ganzen alten Freunde und vielleicht die alte Gemeinde und hier in Leipzig gibt es ja super viele Sachen und dann kann man dies machen, das machen, das machen und eigentlich ist man an allen Orten gleichzeitig und kann aber an keinem so richtig sein. Ich erinnere mich noch ganz gut, als ich 2022 hier nach Leipzig gezogen bin, da habe ich mich erstmal so richtig krass im Kampfsport verloren. Also ich mache ja Judo, es macht mir einen Riesenspaß und generell Kampfsport so super gerne, aber ich kam her und dann habe ich da so eine coole Kampfsportschule gefunden und ich bin da 3-4 Tage die Woche, teilweise mehrere Einheiten am Tag, bin ich da halt in diese Kampfsportschule gegangen und aber ich wollte ja auch noch mehr andere Gemeinden anschauen und im EC war ich immer mal, aber auch noch nicht so richtig und in der Heimat, auch schon so noch ein bisschen, weil da waren ja noch Leute, ich habe noch viel gezockt, das konnte ich primär nur da machen. Ich wollte übrigens studieren in Leipzig, das habe ich manchmal ein bisschen vergessen. Und ich war überall gefühlt und irgendwo so richtig. Und ich bin super dankbar, so wie ich es sehe, dass mir Gott Silvester 2022 einen Kreuzbandriss geschenkt hat. Weil dann musste ich nochmal einen Schritt zurück machen und überlegen, wo bin ich denn eigentlich? Was soll ich denn eigentlich machen mit meiner Zeit? Und das war die Zeit, wo ich angefangen habe, im EC wirklich aktiv zu sein, mich da wirklich einzubringen, hier in die LKG zu gehen. Ich habe einen Hauskreis gefunden mit 3 relativ engen Freunden, mit denen ich auch immer noch unterwegs bin. Und es war die Zeit, wo ich angefangen konnte, geistlich einfach weiterzuwachsen und Verantwortung zu übernehmen und mich weiterzuentwickeln, was sonst nie möglich gewesen wäre, weil ich einfach zu viel machen wollte. Und ich glaube, diese Frage kannst auch du dir vielleicht stellen. Wo hat Gott dich hingestellt? Und wo hat dich Gott vielleicht eigentlich nicht hingestellt, wo du aber irgendwie immer noch mit drinne hängst? Es mag die Gemeinde sein, es mag irgendwas anderes sein, irgendwelche Hobbys. Es können vielleicht auch Freunde sein, wo man merkt, irgendwie ist schön, aber eigentlich profitiert niemand mehr so richtig hiervon. Und wir würden vielleicht sogar beide mehr davon profitieren, wenn wir sagen, okay, wir machen hier einen Cut und konzentrieren uns mehr auf die Leute, die einfach näher an uns dran sind. Das sind Gedanken, die wir uns, denke ich, immer mal stellen sollten und gucken sollten, wo hat uns Gott hingestellt, wo sind wir vielleicht nur halbherzig. Und Punkt Nummer 2, Suche der Stadt Bestes. Als Gott diese Botschaft den Judäern überbracht hat, stelle ich mir das so ein bisschen witzig vor, wie die reagiert haben, weil wenn ich dann so ein Judäer wäre, würde ich mir wahrscheinlich denken, auf diese Nachricht, such der Stadt Bestes, bete für sie so. Diese Stadt? Die uns erobert haben? Die unsere Feinde? Hier? Du machst Witze, oder? Also, wieso genau hier? Und Gott sagt aber, obwohl es die Stadt des Feindes ist, sei hier. Oder seid hier. Lebt hier. Hier habe ich euch hingestellt. Und sucht der Stadt Bestes. Wollt das Beste für diesen Ort, an dem ihr seid. Wie kann das konkret aussehen? Und Jeremia gibt uns auch Beispiele in dem Text. Er sagt zum einen, betet für die Stadt zum Herrn. Und in unserem Fall, betet für Leipzig oder den anderen Ort, wo ihr euch wirklich hingestellt fühlt. Betet dafür, macht es regelmäßig und betet für die Menschen, die ihr in euren Kreisen habt. Betet vielleicht für, Bauprojekte, die in der Nachbarschaft sind. Ich denke, all solche Dinge, können auch Gebet vertragen, weil das ist eine der mächtigsten Waffen, die wir haben. Und wenn wir für die guten Dinge in der Stadt beten, mag es vielleicht auch mal was verändern. Wir können uns mal die Frage stellen, was ist eigentlich unser Beitrag zu unserem Umfeld? Wenn wir jetzt ein bisschen ergründet haben, naja, wo hat mich Gott eigentlich hingestellt, können wir uns vielleicht auch mal die Frage stellen, was trage ich hier eigentlich zu diesem Ort bei? Was braucht es? Was könnte ich vielleicht noch beitragen? Ich denke zum Beispiel daran, wir sind in einer Zeit, in der Vereinsleben unglaublich am Aussterben ist, weil es einfach nicht mehr viele Leute gibt, die sich so richtig langfristig verbindlich einsetzen wollen, weil es nicht mehr so viele Leute gibt, die dort verbindlich Verantwortung übernehmen. Da ist ein Riesendefizit an Menschen, die bereit sind zu sagen, ja, ich mache hier wirklich mit und ich möchte diesen Ort segnen und möchte das Beste dafür tun. Oder wenn du mal überlegst, was für eine Freundesgruppe du gestellt bist oder Freundesgruppen, wen gibt es denn da an Menschen? Wie geht's denen? Was bräuchten die? Könnten die vielleicht jemanden gebrauchen, der sie mal einlädt, der sich mal ihrer annimmt? Was auch gut zum letzten Punkt passt. Mach dein Sofa voll. Zur Zeit des frühen Christentums war es so, also in der Zeit, wo sich das Christentum so kurz nach Jesu Tod maßgeblich ausgebreitet hat, dass ein riesiger Teil von Gemeinde tatsächlich nicht im Gebäude oder im Tempel stattfand, sondern bei den Leuten zu Hause, also praktisch bei uns auf dem Sofa oder wenn ihr wie ich keins habt, dann auf dem Küchenstuhl oder so. Gibt es so ein schönes Bild? Dass diese Kirche zwei Flügel hat. Einmal die Sachen, die in der Gemeinde passieren, im Gemeindegebäude und einmal heutzutage ein bisschen verkümmerter Flügel von den Sachen, die wir privat machen, wo wir privat Gemeinde leben, wo wir Menschen einladen. Und du kannst vielleicht auch mal überlegen, kannst du vielleicht dein Sofa auch mal voll machen? Gibt es Menschen, die du einfach mal zu dir einladen könntest? Ich glaube, wenn du einen Kumpel hast, an dem du gerne dranbleiben möchtest, es baut viel, viel mehr Beziehung, einfach mal ein super unspektakuläres, entspanntes Frühstück zusammen zu machen, als zur nächsten Großveranstaltung in der Gemeinde einzuladen, wo die Person sich vielleicht verloren fühlt. Und ob es vielleicht für uns als Christenheit, als Gemeinde manchmal dran wäre, unsere Treffpunkte oder unsere Treffen einfach ein bisschen mehr nach Hause zu verlagern, ein bisschen mehr ins Private, weil da entsteht Kontakt. Wenn wir uns nicht trauen, nicht Christen zu uns in die Gemeinde einzuladen, naja, warum nicht zu uns nach Hause? Da ist es eh viel schöner, oftmals. Also nein, es ist schön hier, sorry. ihr seht hier auf der Folie auch noch ein paar Aktionen, die wir vielleicht mal nicht als Privatperson, sondern als Hauskreis oder so machen können, wo ihr auch als Gruppe aktiv werden könnt in der Stadt. Ich weiß nicht, vielleicht können wir das am Ende auf den Folien noch mitlaufen lassen. Habe ich nicht abgesprochen, sorry. Genau. Ich würde zusammenfassen. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist. Das sollte passieren. Lebe dort, wo du hingestellt bist. Schaue, was ist eigentlich dein Umfeld? Wo sollst du dich einbringen und wo vielleicht auch nicht? Wo ist es vielleicht auch dran, einen Cut zu machen? Und wenn du das festgestellt hast, dann suche der Stadt, suche deinem Ort das Beste. Bete dafür, bete für Leipzig in dem Fall, bete für dein Umfeld. Überlege, ey, was kann ich eigentlich für einen Beitrag leisten zu meiner Freundesgruppe, zu den Vereinen oder was auch immer, wo ich hingestellt bin, zu meiner Gemeinde. Und mach dein Sofa voll. Lade Menschen ein, auch mal zu dir. Selbst wenn es nicht so sauber ist, ich glaube, es ist sehr wertschätzend. Weil, ja, der Text sagt auch, wenn es der Stadt gut ist, dann geht es auch uns gut. Und vielleicht öffnet sich das ein oder andere Herz, was gar keine Lust auf Jesus hat, einmal mehr, wenn wir ja erstmal das Gute suchen, ohne mit dem Evangelium gleich die Tür einzutreten. Ich würde noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns in die Welt gesendet hast, in die Welt gestellt hast, dass du jedem von uns Menschen an die Seite gegeben hast, aber auch gewissermaßen Menschen vor die Füße gestellt hast. Ich möchte dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, wirklich zu erkennen, wer diese Menschen sind, wo du uns haben möchtest, wo du uns vielleicht auch nicht haben möchtest und dass du uns Weisheit gibst, was wir beitragen können, wo wir ja, diese Welt ein Stück weit verändern können zum Positiven und vielleicht auch mehr Offenheit für dein Evangelium zu schaffen. Segne uns, gib uns deinen Heiligen Geist und lass uns Licht in dieser Welt sein. Amen.